hatte Hunger, da fallen mir Dinge ein wie Jesus war müde, da fallen mir Dinge ein wie Jesus weinte, er sah Lazarus und weinte, also dass er hörte, dass Lazarus tot war. Jesus macht auch ganz viele menschliche Erfahrungen. Er lebte Versuchung. Also warum sollte jemand, der nur Gott ist, versucht werden? Ne? Also Jesus erlebte auch Versuchung. Er wurde vom Teufel versucht. Eine Sache, die ich auch ganz spannend finde, Jesus hat gelernt. Also die Zeit bis zu seiner Taufe, bis zu seinem ungefähr 30. Lebensjahr, heißt es in der Bibel, und Jesus, er nahm an Weisheit zu. Also so wie wir Kinder aufwachsen und Kinder lernen Sachen und werden immer schlauer, immer mehr Informationen, die sie ansammeln, so wissen wir auch von Jesus, dass er an Weisheit als Mensch zugenommen hat. Also er ist jetzt nicht wie so ein Hyperkind auf die Welt gekommen. Und er hatte natürlich auch göttliche Weisheit. Er konnte sich mit den Männern im Tempel unterhalten und die haben sich gewundert, warum er so viel weiß. Ja, obwohl sein Vater, also sein Stiefvater, ja eigentlich nur einen einfachen Beruf hatte. Also Jesus, er machte menschliche Erfahrungen. Er lernte, er arbeitete, sein Vater war Zimmermann, sein Josef. Er war gehorsam, auch interessant. Ja. Also als er sich im Tempel verlaufen hatte, hieß es dann, und er ging mit seinen Eltern hinab und kam nach Nazareth und war seinen Eltern gehorsam. Also selbst Jesus musste auf seine Eltern hören. Schon komisch, wenn du Gottes Sohn bist, gleichzeitig bist du aber in eine Familie hineingeboren und musst dich da fügen. Ja. Hat er auch gemacht. Und seine Mutter behielt alle Worte in ihrem Herzen. Genau, es stellt sich die Frage, Jesus hatte wirklich gelebt. Und es gibt doch tatsächlich eine Riesenmenge von Beweisen dafür, dass er gelebt hat. Die einen Beweise sind natürlich unsere eigenen Beweise, also das Neue Testament. Da ist es halt voll von Jesus und beschreibt ihn ganz ausführlich. Aber es gab auch Geschichtsschreiber zur damaligen Zeit, die hatten mit Glauben gar nichts am Hut. Und trotzdem haben sie Jesus beschrieben. Und zwar so, wie wir ihn kennen. Zum Beispiel ein jüdischer Historiker, Josephus, der kurz nach Jesus lebte, erwähnt in seinen Altertümern in einem Abschnitt. Er schreibt, Jesus war ein weiser Mensch, wenn es denn recht ist, ihn einen Mensch zu nennen, denn er war ein Wundertäter und ein Lehrer für die, die die Wahrheit mit Freude annehmen. Er gewann viele Juden und viele Heiden als Gefolgschaft. Er spricht dann von seiner Kreuzigung und seiner angeblichen Auferstehung. Also all diese ganz wichtigen Events im Leben von Jesus, die wurden auch von Historikern damaliger Zeit festgehalten. Und zwar bis heute. Und die hatten ja eigentlich gar kein Interesse daran, also die Leute zu Jesus zu überzeugen. Die haben einfach nur beschrieben, was sich in damaligen Zeit, was damaligen Zeit geschah in dem Land. Also es gibt ganz viele Belege auch außerhalb des Neuen Testaments und natürlich auch innerhalb des Testaments. Manche Menschen sagen, ist das nicht alles schon vor sehr langer Zeit aufgeschrieben worden? Woher wissen wir, dass der ursprüngliche Text nicht im Laufe der Zeit verändert wurde? Die Antwort lautet, wir wissen genauestens Bescheid. Wir wissen unter anderem durch die Textkritik. Ich habe mir überlegt auf der Fahrt, was sind heute noch Texte, die man abschreibt? Also eingefallen ist mir eigentlich nur noch das Telefonverzeichnis, wenn du das Handy wechselst. Wo jeder von uns eigentlich so das Bestreben hat, ich will eigentlich keine Nummer verlieren, gell? Also du hast ja ganz viel Mühe, steckst das rein, dass alle Telefonnummer, alle Daten stimmen, pflegst das und dann geht vielleicht dein Handy kaputt oder du bekommst ein neues und dann bist du ja sehr bemüht, dass keine der Adressen verloren geht. Und oft hört man so, ich wollte dich anrufen, aber ich habe ein neues Handy und mir ist was verloren gegangen, ne? Also das ist so einer der wenigen Bereiche heute, wo man das noch kennt, dass wir bemüht sind, einen Text oder Texte zu kopieren. Ansonsten haben wir ja Dateien und Kopierer. Und jetzt, wie kann man beweisen, dass die Bibel, dass das Neue Testament echt ist, dass es nicht manipuliert ist? Naja, stell dir mal vor, du hast drei Handys und auf den drei Handys sind identische Adressen. Und alle drei Handys haben sich diese Adressen von dem ursprünglichen Handy geholt. Dann würdest du sagen, okay, also wenn drei Handys identische Adressen haben, dann wird es wahrscheinlich ursprüngliches Adressbuch sein. Jetzt stell dir aber mal vor, 900 Jahre später schreibt das irgendeiner die Adressen auf. Dann würdest du sagen, naja, also 900 Jahre später, wer weiß noch, wie die Adressen wirklich waren. Ja? Wahrscheinlich haben die irgendwas aufgeschrieben. Also je mehr Handys man findet und je kürzer der Abstand, desto glaubwürdiger ist es, dass man an die ursprünglichen Adressen reingekommen ist. Und das Spannende ist, im Neuen Testament, wir haben über 5800 richtig gute Kopien vom Neuen Testament. Und wenn du dir das vorstellst, du hast jetzt 5800 Handys, selbst wenn bei manchen irgendwas weggebrannt war aufgrund des Alters, kannst du mit 5800 Handys ziemlich gut wiederherstellen, wie das ursprüngliche Verzeichnis war, oder? Und da gibt es eine Wissenschaft, die heißt Textkritik. Und Textkritik sagt eigentlich, dass 98% dessen, was du heute in der Hand hast, das ursprüngliche ist. Also so exakt kann man das machen. Und es gibt keine Schrift, also kein Buch aus der Zeit damals, das annähernd so gut untersucht ist. Wir haben Schriften, die wurden 700 Jahre später aufgeschrieben, der Galische Krieg zum Beispiel. Und davon gibt es irgendwie 20 Abschriften. Und kein Historiker sagt, ich glaube nicht an die Galischen Kriege, weil davon gibt es nur 20 Kopien. Aber bei der Bibel kommen die Leute relativ schnell mit, ja, aber das wurde kopiert und alles. Also wir haben heutzutage, eben das Neue Testament angeht, den griechischen Text. Und der ist belegt von 5800 Kopien. Und jede Übersetzung, die es in Deutschland gibt, und wir haben momentan 96, also eine ganze Menge, jede übersetzt aus diesem ursprünglichen griechischen Text. Das heißt, es ist nicht so, dass die Leute jetzt Luther nehmen und gucken, wie formuliere ich etwas besser, sondern jede Bibel, wenn ihr die aufschlagt, steht ganz am Anfang, woher haben sie den Ursprungstext fürs Alte Testament, woher haben sie den Ursprungstext fürs Neue Testament. Und genau, da gibt es eine ganze Wissenschaft, in welchen der Schriften welcher Satz jetzt fehlt oder wie er abgeändert ist. Also die Wissenschaftler sagen, es gibt kein Dokument, das vergleichbar ist an Autorität und an Genauigkeit. Und Theologen machen genau das, die lernen Griechisch und die gehen immer zum ursprünglichen Text und können genau sagen, das und das ist geschrieben worden und wann es geschrieben wurde und wie gut es belegt ist. Das Neue Testament ist in einem Zeitraum, der nicht lang war, 40 bis 100 nach Christus, entstanden. Genau. Und später, ungefähr 350 nach Christus, hat man diese ganzen Briefe genommen und Bücher genommen und Evangelien genommen und die zu einem einheitlichen Buch zusammengefasst und gesagt, das ist der Kanon. Aber zu dem Zeitpunkt hatte man die ganz, ganz vielen Kopien und konnte aufgrund der Kopien feststellen und sagen, das ist jetzt der beste Text oder dieser Text ist am besten belegt. Dafür haben wir die meisten Handys, die das belegen. Ne? Das war was Einzigartiges. Deswegen dieses Argument, das wurde doch erst 400 Jahre später aufgeschrieben, ist so nicht richtig, weil die Texte zirkulierten ja die ganze Zeit bis dahin. Habt ihr da Fragen dazu? Können auch. Was würde seine Tochter fragen? Weiß ich nicht. Aber.
Das ist doch die Hammerfrage.
Also wichtig ist, wir haben wirklich, das ist das bestbelegte historische Buch der Welt, was die Abschriften angeht.
Also kann es eigentlich keinen geben, der sagt, es gab Jesus nicht, weil es nicht haltbar ist im Moment. Es gibt so viele.
Das Neue Testament belegt ja ganz stark Jesus. Und für mich persönlich ist das stärkste Argument, warum es Jesus gegeben haben muss, diese Geschichte mit der Auferstehung. Dass Leute hingegangen sind. Ich meine, stell dir mal vor, du erzählst deinen Nachbarn, ich habe Jesus gesehen, er ist auferstanden. Okay, der eine könnte sagen, du hast einen Schuss weg. Jetzt kommt die Polizei aber und sagt, pass mal auf, Melanie, wenn du nicht aufhörst, deinen ganzen Nachbarn zu erzählen, dass Jesus auferstanden ist, dann wirst du verbrannt, weil es bringt so eine Unruhe, die Leute wissen nicht mehr, was sie glauben sollen, du bist ein Revolter, es sind eh politisch schwierige Zeiten, oder die weisen dich sogar ein, weil das ist, was du da erzählst, ist einfach ein bisschen komisch. Und gut, du bist ein Radikaler, aber wir haben Beweise, dass Jesus, nachdem er auferstanden ist, über 500 Menschen erschienen ist. Und dass 500 Menschen dieselbe Erscheinung oder Halluzination oder hatten und dann noch die meisten von ihnen das so behauptet haben, dass sie wirklich im Märtyrertod gestorben sind. Also es gibt Lügen, für die lohnt es sich nicht zu sterben, oder? Also wenn du irgendwas hinzugefügt hast oder übertrieben hast, wenn es dann wirklich heiß wird, würdest du sagen, ja komm, das habe ich ein bisschen zu überspitzt oder da habe ich mich manipulieren lassen oder so, ne? Oder ja, so genau wusste ich es auch nicht, wer hat es erzählt und ich habe es ja nur übernommen. Aber wenn Jesus nach seinem Tod über 500 Menschen persönlich erschienen ist und diese Menschen sind damit rausgegangen, haben das erzählt und viele von ihnen sind im Märtyrertod gestorben für diese Überzeugung. Also spätestens da würde ich sagen, also wenn es um das eigene Wohlergehen geht, ne? Sagen, na komm, ja, einer hat erzählt. Aber wenn du ihn gesehen hast, das muss ja auch was mit dir gemacht haben. Und Jesus hat sich diese Zeit genommen und ist in der, nachdem er gestorben ist, in der Zeit von den paar Tagen über 500 Augenzeugen erschienen. Also er hat selber dafür gesorgt, ne? Dass dieser Gedanke, dass diese Tatsache nicht auszulöschen ist. Das ist für mich so das, außer dass natürlich die Bibel ein super, super gut belegtes Buch ist, was von ihm erzählt, ne? Aber das ist für mich persönlich so das heftigste Argument. Also heute wird ja gar nicht so viel über die Auferstehung gesprochen, gell? Für viele ist ja Jesus irgendwie so der da am Kreuz hängt oder so eine Figur oder ein bisschen Deko oder eine Figur für Frieden in der Welt, Sandalen, ne? Was man da so hört, ja, war ein guter Mensch, moralisch in Ordnung, alles so, aber dass man wirklich sagt, Jesus, ich glaube daran, dass Jesus gestorben und auferstanden ist und das erlebt. Und dafür bin ich bereit, den Märtyrertod zu sterben, ist schon eine Nummer. Und wie gesagt, die ersten Christen, die hatten ganz stark diese Überzeugung und haben sie bis zum Ende gelebt. Und das macht bei einer Lüge einfach keinen Sinn. Okay, das war jetzt indirekte Beantwortung der Frage. Ja, da gibt es viele Gelehrten, die sagen, es ist super, super bewiesen, es ist super, super hinterlegt, das Neue Testament. Wer sich da näher damit befassen will, da gibt es eine ganze Wissenschaft, die Textkritik. Es gibt, beim Koran gibt es nicht so viel Textkritik. Die haben total Angst vor der Textkritik. Die haben total Angst, dass man mit Wissenschaft an den Korantext rangeht und es wird schon als Gotteslästerung gesehen. Ja. Und ich finde es gut, dass man bei der Bibel das drangelassen hat und dass es eigentlich die Bibel bestätigt hat. Ja. Dass man am Ende weiß, das ist ein super bezeugter Text. Man findet
auch, dass Jesus gelebt
hat. Ja, ja. Aber für sie ist er nicht Gott, für sie ist er nicht der Herr. Ne? Also wir haben 5300 griechische Handschriften, 10.000 lateinische Handschriften, 9.300 Übersetzungen des Neuen Testaments in andere Sprachen. Ja, das ist schon ein gut verbreitetes Buch. Gut, Jesus, er war mehr als ein Mensch, er war ein Vorbild, er war ein religiöser Lehrer. Ich will mit uns zusammen einen Text lesen im Matthäus-Evangelium, Kapitel 16, Vers 13 bis 16. Ich habe jetzt leider die Seitenzahl nicht rausgesucht. Matthäus 16, Vers 13, 16, 13.
16,
13. Genau, Matthäus 16, 13. Kann mal einer vorlesen? Peter, magst du?
Ja. Das Bekenntnis des Petrus. Bis wohin soll ich denn lesen? 13
bis 16.
Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia. Und einen der anderen Propheten. Und ihr, fragt er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias, der Sohn des lebendigen Gottes.
Also dieses Bekenntnis von Petrus geht ja über das Menschliche hinaus. Du bist Messias, du bist der, auf den wir gewartet haben durch die ganzen alttestamentlichen Propheten. Du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Wir sind nicht Söhne des lebendigen Gottes in diesem Sinne, ja? Wir können Kinder Gottes sein, aber den Sohn gibt es nur einen, ne? In dem Sinne. Und Petrus, der hat das erkannt. Der hat erkannt, Jesus ist nicht nur ein guter Prediger, nicht nur ein netter Mensch, sondern er ist Gott. Und das ist schon krass, wenn du das zu jemandem sagst, mit dem du wandern warst. Ne? Da muss ja schon was geschehen sein, dass er zu dieser Überzeugung gekommen ist. Interessant, was hat Jesus über sich selbst gesagt? Ich finde, wenn man das mal liest, was Jesus über sich selbst gesagt hat, gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder er hatte wirklich einen Schuss weg und müsste in die Klapse, oder oder er ist wirklich nicht nur Mensch, sondern Gottes Sohn und Gott gewesen. Weil diese Aussagen, die geben gar nicht Ausweichmöglichkeiten. Die geben gar nicht Möglichkeiten, das irgendwie abzuschwächen. Was sagt Jesus über sich selbst? Er selbst war der Mittelpunkt seiner Lehre. Also alles, was er gelehrt hat, es ging ganz viel um ihn. Wir sehen das zum Beispiel an diesen Ich-Bin-Aussagen. Ich bin das Brot des Lebens. Ich glaube, in jedem menschlichen Herzen ist ein Hunger. Und die Menschen sagen, welcher Hunger? Also einmal der Hunger nach Sicherheit, Hunger nach Bedeutung und Sinn. Und Sigmund Freud hat gesagt, die Leute hungern nach Liebe. Das sagen unsere heutigen Leute. Und irgendwie hat Jesus gesagt, ich bin das alles. Ich will das alles für dich sein. Ich. Im gesunden Sinne. Jesus sagte, ich bin das Brot des Lebens. Wenn ihr euren Hunger stillen wollt, kommt zu mir. Oder ich bin das Licht der Welt. Krass. Viele Menschen leben heute in Depression, Enttäuschung, Verzweiflung, Dunkelheit. Und Jesus sagt, ich bin deine Lösung. Ich bin dein Licht. Jesus sagt, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht in der Finsternis umhergehen, sondern wird das Licht des Lebens haben. Oder ich bin die Auferstehung und das Leben. Viele haben heutzutage Angst vor dem Tod. Wir sprechen kaum noch über den Tod. Auch in Krankenhäusern wird das Wort Tod vermieden. Doch die Menschen sterben trotzdem. Also heute Morgen habe ich eine Beerdigung gehalten. Aber das ist schon krass, wie der Tod möglichst ausgeklammert wird und die Leute auch keinen guten Umgang mit dem Tod haben. Ne? Das ist was Unvertrautes. Und ich denke mal, je mehr Menschen Gott nicht kennen, desto mehr Fragen haben sie, warum und wieso und wo geht es dann hin. Und ich glaube, Menschen, die mit Jesus unterwegs sind, können diese Sicherheit haben. Es geht danach weiter und es macht so einen Unterschied. Für mich war auch schwierig als Prediger. Ich wusste von der Person, dass diese Person sich eigentlich um Gott überhaupt nicht geschert hat. Und für mich war es wichtig, den Hinterbliebenen aufzuzeigen, dass das ganz, ganz wichtig ist, unseren Weg mit Gott zu gehen. Und diese Entscheidung können nur wir hier treffen. Mir war es auch wichtig, nicht den Leuten zu sagen, ja, ist alles gut, der ist jetzt im Himmel und guckt runter und alles ist klasse. Ne? Sondern zu sagen, der Tod ist ein Doppelpunkt und danach geht es weiter, aber es geht weiter, je nachdem, wie wir uns entschieden haben. Ob wir ein Ticket eingelöst haben auf der Erde oder nicht. In der Luft kannst du kein Ticket mehr einlösen. Die Entscheidung für Jesus oder ohne Jesus, die kannst du nur auf dieser Erde treffen. Und Jesus sagt, auch an mir kommt keiner vorbei. Also es gibt keine anderen Optionen. Etwas, was in unserer heutigen postmodernen Welt gesagt wird, ach, du kannst ja selig werden, wie du willst. Ja. Hauptsache, du bist ein netter Mensch und tust den anderen nichts. Aber dieses, was Jesus gesagt hat, ich bin der Weg und alles für Inder, Moslems, für Hindus, all das, für Germanen, ja, ich bin der Weg. Das ist schon sehr, allein Anspruch hochstellend. Ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und das Leben. Das sagt Jesus über sich. Er spricht von meinem Reich. Er nennt die Ewigkeit sein Reich. Von seinem Vater geschaffenes Paradies. Er sagt, kommt alle zu mir. Viele Menschen leiden unter Sorgen, Ängsten und Schuldgefühlen. Jesus sagt, kommt zu mir, alle, die ihr bedrückt und belastet seid. Ich schenke euch Ruhe. Also auch da sieht er sich als eine Lösung. Und da merken wir, das geht ja über das Menschliche hinaus. Also wer Kinder hat, naja, du kannst sie trösten, du kannst sie in den Arm nehmen, aber du merkst auch sehr, wo deine Möglichkeiten aufhören, ne? An Trost oder an Hilfe. Aber Jesus sagt, kommt zu mir, kommt her, folgt mir nach. Wer mich aufnimmt, der nimmt Gott auf. Auch krasse Aussage. Wer mich willkommen heißt, der heißt Gott willkommen. Also wirklich, Jesus sieht sich als Gott, Gott, Jesus. Völlig miteinander verschmolzen und auch nicht irgendwie auftrennbar. Oder wer mich gesehen hat, hat den Vater gesehen. Das muss für die Juden richtig hart gewesen sein, ja. Dass jetzt so ein Juden sagt, die ja glaubten ja in Jahwe, an Gott des Alten Testamentes. Und Jesus sagt, wer von euch mich gesehen hat, hat Gott gesehen. Also, das ist schon was, ne? Oder er sagt, er beansprucht die höchste Liebe, finde ich auch krass. Da gibt es Matthäus dieses, mein Vater, wer Vater und Mutter mehr liebt als mich, der ist meiner nicht wert. Jesus sagt, also die Liebe, die ihr zu mir haben sollt, die muss eine andere Dimension haben.
Aber das kann nur für Erwachsene gelten, oder? Oder ab einem gewissen Alter. Also wie soll ein Kind, für den Mama und Papa alles sind, wie soll das verstehen? Es kann verstehen noch, Gott ist wie ein Vater, Gott ist wie eine Mutter, in der Hoffnung, dass die Eltern gut sind, weil es für den Eltern ist, hat das Kind auch ein Bild von Gott. Ja. Aber ein Kind kann das gar nicht sagen.
Nö, das kann ja vieles
also auch nicht empfinden.
Das kann ja viele dieser Sachen noch nicht begreifen, aber da ist es interessanterweise ja so wichtig, wie die Kinder die Eltern erleben. Ne? Ja. So viele sagen, sag nicht Gott ist Vater, weil ich hatte einen schlechten Vater. Ja? Es gibt Leute, die sagen, hey, du hast in der Predigt gesagt, Gott ist Vater, ich habe das gehasst oder so. Ne? Weil mein Vater war kein guter und wenn du sagst Gott ist Vater, dann denke ich an meinen Vater. Also es ist schon unheimlich krass, wie wir als Eltern sind oder wie unsere Eltern zu uns waren, weil das übertragen wir automatisch auf unser Gottesbild und hoffentlich war das ein gutes Bild, dass wir auch offen sind für Gott und das kann Menschen aber auch zumachen, wenn sie zum Beispiel einen sehr harten Vater hatten oder sehr strafenden Vater, dann überträgt sich das automatisch auf Gott und die Leute brauchen eine lange Zeit, bis sie das mal ablegen können und sagen können, das war mein irdischer Vater, aber ich habe Gott als einen anderen Vater erlebt. Ja, oder Aussagen vom Kind wie du bist der eine Papa, aber ich habe noch einen anderen. Das können manche Kinder auch treffen, ja, und sowas erkennen. Sag, wie, du hast noch einen anderen? Ja, mein Vater im Himmel. Also das begreifen Kinder auch. Und hier heißt es ja nicht, die Eltern...
Also mein Gedanke ist, die Kinder, die leben ja sowieso, die lieben ja unvoreingenommen. Mhm. Also ich weiß gar nicht, ob das für die so schwer ist. Ne? Also die lieben ja einfach, die machen sich da keine Gedanken über den Bezug zu Gott haben und dann mit dem liebenden Gott aufgewachsen, dann ist dieses Gefühl von Liebe wahrscheinlich einfach bei denen da. Viel mehr als bei uns Erwachsenen vielleicht noch da ist, wo wir uns so viele Gedanken machen und alles so hinterfragen. Und
ja, aber Sie meinen ja, das, was der Sebastian gesagt hat, dass Gott vor unserem
Kind war. Ich denke, ein Kind macht sich darüber keine Gedanken. Das empfindet diese Liebe einfach. Ne?
Ja, genau. Also ich denke, das ist aber auch, wenn in der Familie dein Gott dabei ist, sage ich mal, und Jesus, dann ist das für das Kind natürlich wahrscheinlich einfacher, als wenn jetzt wenn er nicht den Glauben so leben. Dann ist ja nur erstmal der leibliche Vater da im Bild, denke ich mal. Ne?
Ja. Ich meine, ungesund ist es natürlich, wenn die Kinder anfangen würden, respektlos gegenüber ihren Eltern ohne Grund zu werden, mit der Aussage, ich habe meinen himmlischen Vater, dich muss ich nicht respektieren.
Das ist Vater, Mutter, Ehren.
Genau. Ich habe das schon buchstabiert. Ja, aber es ist ja beides, ne? Und trotzdem ist dein Stellenwert. Jesus macht das doch mit einem schönen Beispiel, ne? Wo dann die Mutter kommt und er sie an einen der wenigen Stellen wegschickt, ja, und sagt, derjenige, der sich um meine Dinge kümmert, ja, der ist mein Vater und Mutter. Also wo sie ihn versucht, an seinem Auftrag zu hindern, nicht böse eigentlich, ne, aber wo er sagt, Mutter, du musst dich hinten dran stellen an meinen Auftrag oder du darfst mich in meinem Auftrag nicht behindern, du darfst mich in meinem Auftrag nicht bremsen. Ich glaube, da geht es darum. Oder damals hat Jesus zu den Jüngern gesagt, folgt mir nach. Und viele kamen und gesagt, ja, ich muss mich aber erst um meinen Betrieb kümmern, um dieses und jenes. Und Jesus hat gesagt, ich rufe dich jetzt. Ja? Und manche sollten ihre Eltern erst beerdigen und wollten da die Sitten einhalten. Und Jesus hat gesagt, hey, wenn du nicht mir nachfolgst, wenn du nicht den Pflug in die Hand nimmst und nicht zurückschaust, dann bist du nicht geeignet. Das sind schon krasse Aussagen, ne? Er hat nicht gesagt, du, ich habe Verständnis, komm, ja, wir machen da mal eine Ausnahme und so. Ich bin zwar schon der Herr, aber ja, komm, bei dir sehe ich das dann nicht so eng. Also das hat er auch nicht gemacht. Ja? Und trotzdem hat er nicht gesündigt in dem Ganzen. Also schon krass. Jesus hatte sehr direkten Anspruch. Er ist Gott, er ist der Herr. Wie können wir die Ansprüche von Gott prüfen? Also, Möglichkeit 1 ist, es stimmt nicht und Jesus hat es nicht gewusst. Mit anderen Worten, er war verwirrt, geisteskrank, hat irgendwelche Sachen gelabert, die einfach, ja, gibt ja Menschen, ne, die alles Mögliche behaupten. Zweitens, es stimmt nicht und Jesus wusste es genau, dann wäre er ein bösartiger Betrüger. Oder drei, es stimmt. Es ist so gewesen. Ne? Also zwischen diesen drei Optionen kann man sich logisch entscheiden. C.S. Lewis, ein bekannter christlicher Schreiber, hat gesagt, wer nur Mensch ist und solche Dinge sagen würde wie Jesus, wäre kein großer moralischer Lehrer. Er ist entweder ein Irrer oder er ist vom der Teufel selbst. Sie müssen sich entscheiden, entweder war und ist dieser Mann Gottes Sohn oder verrückt oder noch Schlimmeres. Also, interessant, ne? Wenn man wirklich alle Ansprüche, die Jesus stellt, liest und die nicht irgendwie ignoriert oder abschwächt, dann muss man da eine Entscheidung treffen und sagen, entweder wirklich er ist Gott oder das ist das größte Märchen, das ich je gelesen habe. Welche Belege gibt es für seinen Anspruch? Erstens bestimmt seine Lehre. Also er hatte schon eine krasse Lehre. Ne? Liebet den Nächsten, haltet die andere Wange hin, liebet eure Feinde, tut anderen das, was ihr gerne hättet. Seit 2000 Jahren gibt es niemanden, der das Gefühl hätte, er müsste das verbessern. Ist auch eigentlich eine gute Sache. Also kam kein neuer Philosoph, der sagt, also was Jesus sagte, das ist schon gut, die Lehre, aber ich habe da jetzt noch ein paar neue Ergänzungen und ein paar Verbesserungen. Gibt es einfach nicht. Also die Lehre, die er gebracht hat als Sohn vom Zimmermann, war bis heute moralisches Vorbild, ethisches Vorbild, der Hammer. Und auch so hoch, ne, der Anspruch von ihm. Nur oft kennen wir es nicht oder vergessen wir es. Oder zum Beispiel seine Werke. Also die Wunder, die wir da lesen. Stell dir mal vor, Jesus macht aus Wein Wasser. Bei einer Hochzeit. Oder Jesus... Stell dir mal vor, er gibt dir ein Glas Wasser und macht daraus einen grauen Spätburgunder, vollmundig und weich im Abgang, Jahrgang 1945 vor Christus. Schon nicht schlecht, oder? Da würde ich sogar fließendes Wasser nehmen aus dem Hahn. Also Jesus konnte auch feiern und konnte auch Menschen Freude bereiten. Das auch. Vielleicht war er Pfälzer, weiß ich nicht. Ja? Schon interessant, dass er aus Wasser Wein machte. Das ist, war bestimmt kein schlechter. Nein, er vollbrachte ja ganz viele Wunder. Heilung, das ist schon die eine Sache. Totenauferstehung, wo du denkst, wow, so ein Lazarus oder dieser junge Mann, der gestorben ist und dessen Mutter das tief betrauert hat und da ist ein Beerdigungszug und Jesus geht hin und holt den Jungen aus dem Sarg. Ich meine, hallo, wenn es damals Fernsehen gegeben hätte, das war jetzt nicht, das war ja Auferstehung vor den Augen der Leute und sowas ist bezeugt und das wird dann nicht angezweifelt und für diese Überzeugung sind die, also das ist schon, er hat ganz andere Werke vollbracht wie andere, wie irgendjemand, der vergleichbar wäre. Und dann waren aber auch immer Massen von Leuten dabei. Also der hat es ja nicht im Verborgenen gemacht. 5000 Leute speisen, da waren auch 5000 Leute dabei. Die mussten sich damit beschäftigen, was sie gesehen haben, was sie gegessen haben. Aber es sind nicht nur die Wunder, sondern es ist auch die Liebe, das Liebenswerte, dass Jesus die Ausgestoßenen und die Armen geliebt hat. Kann ein Verrückter sowas gemacht haben? Kann ein böser Mensch sowas gemacht haben? Ja, nee, also eigentlich sind es eher göttliche Attribute. Sein Charakter war, ja, jemand hat gesagt, überragende Selbstlosigkeit, jedoch nie Selbstmitleid. Demut, aber keine Schwäche. Freude, aber nie auf Kosten anderer. Freundlichkeit, aber keine Gefälligkeit. Und dann natürlich Jesus am Kreuz. Ich meine, du kannst ja nett sein, wenn es dir gut geht, aber wenn du gefoltert wirst, wenn du am Kreuz bist, dann hinzugehen, sich hinzustellen und zu sagen zu den Leuten, die dich foltern, Vater, vergibt ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also ich glaube, das macht ein Geisteskranker nicht mehr. No? Da musst du wirklich voll dabei sein. Und die Bibel sagt, er ist ohne Sünde. Wie kannst du in so einer Situation also nicht den anderen was an den Kopf werfen? No? Und es gab ganz, ganz viele alttestamentliche Prophetien über die Jahrhunderte. Über 300 alttestamentliche Prophetien, die auf Jesus zugeschnitten waren. An einem Tag hat er es manchmal geschafft, 29 an einem einzigen Tag zu erfüllen. Und man kann jetzt nicht sagen, Jesus hat einfach das Alte Testament gekannt und hat entsprechend gelebt, weil zum Beispiel die Prophetie, wo genau er geboren wird, kann er jetzt schlecht als Kind manipulieren. Ne? Also die anderen, da können wir ja drüber reden, ne? Aber jetzt, wo du selbst geboren wirst, da hat er noch keine Möglichkeiten. Aber das war ganz genau vorgeschrieben, wie er gestorben ist, all das so detailliert, Und dann kommt er und erfüllt diese Prophetien. Es ist schon krass, dass die Juden verblendet sein mussten, dass die 300 Beweise vor der Nase haben und trotzdem nicht erkennen, dass er ja der Herr ist. Aber die Bibel sagt uns, dass Gott ihnen einen Schleier gegeben hat, also vor die Augen, dass er das ihnen verhüllt hat. Ja. Nicht einfach, aber über 300 Prophetien, das ist eine Menge. Wie du lebst, wo du dich bewegst, was du machst, welches Wunder du wann vollbringst, alles sehr detailliert. Und die Juden haben gewartet und viele von ihnen haben das nicht mitbekommen, dass er gekommen ist, und warten immer noch und warten auf den, der die 300 Prophetien erfüllt. Schade. Fünftens, Jesus Sieg über den Tod. Also, dass jemand stirbt und weg ist, das kennen wir ja von anderen geschichtlichen Leuten, aber dass jemand leiblich aufersteht, das ist so diese Wahrheit, damit fällt und steht und fällt das Christentum. Jesus ist eben nicht irgendwie nur gestorben, sondern er ist in den Himmel gefahren. Er hat auch Tote auferweckt wie den Lazarus. Er ist der Herr über den Tod. Das habe ich auch bei der Beerdigung gemerkt. Ja. Wenn ich wirklich das glaube, was ich glaube, dann ist der Herr über dem Tod. Dann sehe ich den, wenn ich meinen Fuß drüber gehe, dann sehe ich ihn, dann stehe ich eines Tages vor seinem Richterstuhl. Er ist derjenige, der uns richten wird. Der Tod ist nicht etwas, was ihm Angst macht. Weil er ist diesen Weg gegangen, im wahrsten Sinne des Wortes. Welche Belege gibt es für die Auferstehung? Hochinteressant, dass auch die nicht-biblischen Geschichtsschreiber, also die Bildzeitung von damals, die FAZ von damals, die haben aufgeschrieben, dass diese Leute behauptet haben, dass Jesus auferstanden wäre. Das haben die nicht irgendwie nicht abgedruckt. Das haben sie auch abgedruckt. Das haben sie auch erwähnt, dass diese Christen immer behaupten, dass Jesus auferstanden ist. Das ist ganz, ganz wichtig. Also es gibt keine großen Alternativen zu Jesus ist auferstanden. Es gab Theorien, Jesus wäre vielleicht von seinen Jüngern gestohlen worden. Die Frage ist, warum sollten sie ihn stehlen? Wie sollten sie die 1,5 Tonnen Stein wegschieben? Das geht so einfach nicht. Und viele von ihnen wurden für ihren Glauben gefoltert und getötet. Also wenn du schon doch irgendwas mit der Leiche gemacht hast, dann spätestens wenn es Folter gibt, sollte man sagen, komm, jetzt ist blöd gelaufen. Er war doch tot und ist tot geblieben. Also da würde ich spätestens mir überlegen, was ich da den Leuten erzähle, wenn es um meinen Leib und Wohl geht. Andere haben gesagt, die Behörden hätten den Leichnam entfernen lassen. Aber warum? Es ist so eine Unruhe reingekommen in die Menschen. Die haben von Jesus gehört, die haben Jesus ignoriert und auf einmal hören sie, er ist gestorben und auferstanden. Und alle Christen behaupten, dass er auferstanden ist. Und die Leute sind ja wirklich am Fragen, was passiert nach meinem Tod? Wenn Jesus wirklich der Herr über Leben und Tod ist, vielleicht sollte ich mit ihm kooperieren, vielleicht sollte ich ihn zu meinem Herrn machen. Wenn die Behörden ihn entfernt hätten, hätte ich als Behörde Jesus hingestellt und gesagt, hier, könnt ihr Puls nehmen, der ist tot, jetzt ist Ruhe. Oder? Also das wäre so ein gutes Dementi. Ne? So, wir haben ihn gefunden, so wie damals Saddam Hussein, hier ist seine Leiche, ein paar Fotos, der ist tot, der kommt nicht wieder, gut ist. Und schon sind die Gerüchte weg, dass er vielleicht doch irgendwo lebt und weiterhin Terror betreibt. Ne? Die Amis haben Leiche präsentiert mit Foto und Beweis genug für die Welt. Und das machen sie heute ja immer noch bei irgendwelchen führenden Terroristen. Kommt ja immer wieder IS oder Al-Qaida, so und so Anführer gekillt worden und Bild oder so. Ne? Was ganz wichtig ist, dass da eine Ruhe reinkommt oder dass man sich stark fühlt. Jawohl, wir haben diesen Herrscher tot gekriegt, der ist weg. Der war doch nur ein Mensch. Und jetzt ist er weg. Und bei Jesus, der ist halt eben auferstanden und leicht erschienen und die Behörden konnten nichts machen. Oder die Räuber hätten seinen Leichnam gestohlen. Also wenn sie irgendwas gestohlen hätten, dann seine Grabkleider, weil es war das einzig Wertvolle. Und die Bibel berichtet uns, als die Jünger zum Grab kamen, das Einzige, was da war, waren noch die Kleider, also das Wertvolle. Also auch kein, also mit Leiche konnte man damals nicht viel machen. Also sein erster Beweis war bestimmt, dass er gefehlt hat. Also das erste Beweis, dass er gefehlt hat im Grab, dass er nicht mehr da war. Und dann, wie ich schon erwähnt habe, diese Begegnung mit den Jüngern. Ich habe es auch vorletzte Woche erwähnt, dieser Thomas, der dann hingeht und sagt, ich muss ihn nochmal sehen, ich muss ihn nochmal anfassen, ich will es spüren. Mir reicht es nicht. Ihr behauptet, er wäre auferstanden, aber ich war nicht dabei. Ich werde nicht glauben, bevor ich ihn nicht anfasse. Und dann, 8 Tage später, kommt Jesus, lässt sich von ihm anfassen und dann sagte Thomas, mein Herr und mein Gott, du bist mein Gott. Er erkennt Jesus an, wer er ist und hat diese, zum ersten Mal dieses Bekenntnis. Du bist nicht nur ein Mensch, sondern ich bin im Auferstandenen Jesus begegnet. Da wäre ich auch gerne dabei gewesen. Und Jesus sorgt dafür, dass 500 Menschen in kürzester Zeit ihm begegnen. Denen hat er wahrscheinlich das alles erklärt, warum es kommen musste und wie es kommen musste und was ihr Auftrag ist. Dann, genau, Halluzinationen. Naja, dass 500 Leute unabhängig voneinander dieselbe Halluzination hatten oder Erscheinung. Dann müssten sie dasselbe geraucht oder getrunken oder was auch immer haben, ja. Und selbst da, hey, wenn da einer sagt, ich werde dich jetzt foltern, bis du das aberkennst, dann würdest du es dir doch überlegen. Das waren unabhängig, also auch keine irgendwie Massenbewegung, dass die jetzt an einem Ort waren und irgendwie so aufgebauscht, auch nicht. Die Bibel sagt, Jesus aß mit ihnen. Jesus hat den Jüngern Fisch gebacken am Strand, ja, also ganz natürliche Sachen. Frühstück gemacht, ja, Gespräche mit ihnen geführt. Er war nicht im Grab, sondern er war mit seinen Jüngern zusammen. Und was hat es mit den Leuten gemacht? Naja, das hat das gemacht, dass sie total ermutigt waren. Jesus ist nicht gestorben, er lebt. Jawohl, wir gehen und bauen seine Kirche. Jawohl, wir gehen und bauen seine Gemeinde. Jawohl, wir gehen in alle Länder und streuen das. Und die waren unaufhaltsam, ja. Also all das konnte eigentlich nur durch diese Auferstehungsglauben sich so gut verbreiten. Und heute sehen wir natürlich auch, wie sich das ausgebreitet hat. Also es gab viele Prediger aus der damaligen Zeit, von denen weiß man heute nichts mehr. Aber das Christentum, das breitet sich aus, das wächst. Wir haben vorhin gesagt, in Deutschland ist es so eine Sache mit den Kirchen. Hängt aber vielleicht auch damit zusammen, wie stark sie das im Kern haben, finde ich. Weil geht es noch um Christus im Kern? Ne? Und ich finde, jede Pfingstgemeinde, wo es nicht um Christus im Kern geht, die hat für mich keine Daseinsberechtigung, sich Gemeinde zu nennen oder Kirche zu nennen oder welche auch andere. Also wenn es nicht um ihn geht, dann ist das ein Social Club, ein nettes Treffen von Leuten, die sonntags nicht schlafen können oder so morgen. Was ist der letztendliche Beweis? Also, das war jetzt so eine Sammlung von... ich glaube, der letztendliche Beweis ist einfach selber, dass wir eine Beziehung zu Jesus anfangen und dass wir diesen Jesus erleben, dass wir eine Entscheidung für Jesus treffen, merken, wie sein Friede in unser Herz kommt, merken, wie wir mit ihm sprechen können, wie da jemand anders ist auf einer anderen Seite. Es ist toll, wenn wir Erscheinungen und Erlebnisse mit Jesus haben, die kommen aber eher seltener vor. Manchmal ist es auch ermutigend, von anderen zu hören, dass sie das so hatten, auch zu hören, unter welchen Umständen. Oft sind die Umstände, wo Jesus den Menschen erscheint, sehr schwierige Umstände. Das ist so ein bisschen meine Regel. Ja? Das sind Leute im Gefängnis, die davon erzählen oder eben die für ihren Glauben gefoltert werden. Stephanus sagt uns, die Bibel wurde gesteinigt und sah den Himmel offen. Ja? Das ist jetzt nicht die Art von Gottesdienst, die wir uns wünschen, zu einer Steinigung zu gehen oder noch zu unserer, um eine Gotteserscheinung zu haben. Also Jesus, der gibt Kraft seinen Kindern, seinen Nachfolgern, da wo sie die Kraft brauchen. Ja. Aber es ist auch dieses, wir glauben an das, also nicht an das, wir vertrauen Gott und nicht, wir wollen das alles sehen. Also es geht nicht um Glauben, nicht um Sehen, sondern um Glauben. Und eines Tages aber werden wir sehen, eines Tages werden wir da bei ihm sein und ihn vielleicht alles fragen können oder vielleicht werden wir ihn sehen und dann haben wir gar keine Fragen mehr, weil es uns klar ist. Genau, das war jetzt so eine Ansammlung von richtig vielen Fakten, zusammengeballt, Vorstellung, warum, ja, wer Jesus ist und warum er sagt, er ist Gott. Ich habe auch in der Predigt vor ein paar Wochen gesagt, er ist nicht nur Gott, sondern er will dein Gott sein, er will herrschen, er will regieren in deinem Leben. Er will nicht nur, dass du all diese Informationen in deinem Kopf hast und sagst, ich weiß jetzt, was jetzt Christentum vom Judentum unterscheidet, sondern er möchte dein Herr sein und in deinem Leben regieren. Er möchte, dass du das erlebst, wie viele Millionen anderer Menschen das auch erlebt hatten und immer noch erleben. Genau, das war jetzt viel Input, aber jetzt gibt es die Möglichkeit, eigentlich den richtig guten Teil miteinander ins Gespräch zu kommen. Ich habe mir geschaut, so geografisch gesehen, könnte man das jetzt irgendwie hier so nach links und rechts vielleicht trennen, dass man zwei Diskussionen in Gang bekommt. Ein paar Fragen, die ich für euch habe. Und davon lebt ja der Alpha-Kurs. Was war jetzt durch den Vortrag, was Vorstellungen über Jesus angeht, neu für dich? Was hat sich jetzt an deiner Vorstellung geändert? Wie hat sich das geändert? Welche Belege findest du neu oder überzeugend? Welchen Beleg würdest du anführen, wenn dich jemand fragt, hey, warum glaubst du an Jesus und nicht an selbstheilenden Kräfte oder was auch immer? Ja. Was würde so deine Antwort sein? Einfach so ein paar Diskussionsstarter. Ich lade euch ein, miteinander ins Gespräch zu kommen, sich da auszutauschen, die Bibeln, die da herumliegen, auch mal aufzuschlagen. Genau.